Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
In weniger als 10 Minuten kam eine Antwort mit: Hallo, ich bin hier die Kulturattaché und hier ist die Nummer von Juri vom Verteidigungsministerium in der Ukraine, der kann das machen. Ich dachte so, oh fuck, so, it's on. So, jetzt muss ich liefern. Und Juri sagte dann, ja, so richtig kennt er sich damit auch nicht aus, weil es hat noch nie eine Privatperson gefragt, ey, kann ich einen Panzer abholen? Aber sie finden die Idee echt gut.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und gerade in Kiew und bin hier über einen Mann gestolpert, tatsächlich in der Hotellobby, den ich immer wieder in verschiedenen Kriegsgebieten sehe, der aber irgendwie nicht so richtig definierbar ist, was er hier eigentlich macht. Ein bisschen als Journalist, aber irgendwie auch nicht so richtig. Gleichzeitig hat er ein eigenes Museum, ein Bunkermuseum in Berlin, macht Konfliktforschung, war in Kurdistan, Afghanistan, Ukraine. Und ich möchte heute mit ihm reden, was ihn denn bitte daran reizt, ständig in diese Krisengebiete zu fahren. Und ich freue mich, dass er gerade neben mir sitzt. Hallo Enno.
Hallo Paul, vielen Dank.
Enno Lenze, muss ich dazu sagen, für diejenigen, die dich nicht kennen. Enno, wir sind uns gestern zufällig begegnet, als ich gerade mit Vitali Klitschko was besprochen habe und wir im gleichen Hotel waren. Wir sagen jetzt nicht, welches Hotel das ist, aber dennoch dachte ich, was machst du hier schon wieder 2 Jahre später?
Ja, ähnlich wie du, man muss ja wiederkommen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Hier passiert so viel. Man erfährt das meiste, wenn man vor Ort ist, wenn man Dinge ansieht, wenn man mit Leuten spricht. Und für mich ist es eigentlich interessant, diesen Konflikt zu verfolgen. Also so traurig und tragisch das alles ist. Aber für Museen und für Ausstellungen, wenn ich später die Geschichte erzählen will, muss ich ja wissen, was erzähle ich. Und die Headlines sind gut, um einen Überblick zu behalten. Aber es sind ja die Dinge, die man nachher, also Artefakte, die man mitbringt oder die kleinen Geschichten, die Nebenstorys, so was du wahrscheinlich Freunden in der Kneipe erzählst, so die Stories, die nicht einem Bildtitel sind. Das ist, was ja für einen Menschen nachher viel greifbarer ist. Nicht 3 Panzer sind von rechts nach links gefahren, sondern zum Beispiel, es gab keinen Gin Tonic, weil die Tonic-Fabrik weggesprengt wurde. Das war so eine Story, die auf meiner langen Liste ist von so obskuren Details, die der Krieg bringt. Und dafür muss ich halt immer wieder hier sein, um sozusagen das wahrzunehmen und aufzunehmen.
Dennoch ist ja was Besonderes, dass jemand, der jetzt nicht den ganz klaren Auftrag hat, immer wieder in diesen Gebieten ist. Bei mir ist es klar, meine Zeitung, mein Sender, was auch immer, will eine gewisse Anzahl an Stories, beziehungsweise ich berichte für sie. Bei Diplomaten ist es klar, warum sie hier sind, bei klassischen Geschäftsleuten vielleicht. Wie finanzierst du das, dass du hierher fährst? Machst du das privat? Wie läuft das ab?
Ja, das sind verschiedene Dinge. In erster Linie berate ich Unternehmen, die in Krisen- und Kriegsgebiete gehen, vermittle denen zum Beispiel Personenschutz, gepanzerte Fahrzeuge, sowas. Und du wirst das ja noch aus den letzten 2 Jahren kennen, was da für Preise zum Teil aufgerufen werden. Das ist obskur, pervers. Und dann dachte ich, wenn schon so hohe Preise aufgerufen werden und ich Ahnung von habe, dann ist das doch die Gelegenheit, damit quasi ein Museum quer zu finanzieren, weil Kulturfinanzierung ist halt hoffnungslos in Deutschland, gefördert wurde ich nicht, werde ich nicht. Und dann ist das irgendwie die Möglichkeit, das wirklich bizarre Wissen, was man im Laufe der Zeit erlangt, zu monetarisieren und damit dann aber auch zu vermitteln, also wirklich was Inhaltliches zu tun. Also ich meine, du vermittelst ja sozusagen tagesaktuell halbwegs, was passiert. Das ist auch interessant und ich denke aber, wie erzählt man in 20, 30 Jahren die Geschichte, also wie vermittelt man jemandem, was hier los war, wenn es niemand mehr live im Fernsehen sieht?
Das heißt, du baust gerade ein weiteres Museum, das sich ausschließlich mit dem Krieg in der Ukraine befasst?
Sozusagen, also es ist jetzt nicht akut im Bau. Wir haben so eine kleine Sonderausstellung jetzt im Bunker, natürlich zu Ukraine und wo einzelne Artefakte sich sammeln, also zum Beispiel zerschossene Helme oder ein T vom Schild Oblast, also diese zwischen den Oblasten die Übergangsschilder, da ist ein T abgeschossen worden. Dann solchen Sachen erzählt man dann, okay, selbst auf so ein Schild wird geschossen, was gar nichts irgendwie für den Krieg kann. Und aber in meinem Kopf ist natürlich die Überlegung, wie macht man dann wenn es vorbei ist oder wann ist es vorbei? Das ist dann ja auch immer die Frage, wenn sich das so zieht. Aber die Planung ist schon Stück für Stück im Kopf, dann ein Museum zu machen, für das jetzt eben gesammelt wird. Also es ist noch nicht im Bau, aber im Kopf entsteht es.
Das heißt, du hast dir am Anfang des Krieges eine goldene Nase verdient mit Panzerfahrzeugen und Schutzwesten und allem Möglichen. Und das Geld, was du da eingenommen hast, investierst du jetzt in ein Museum, wo es um den Krieg in der Ukraine geht. Darf man fragen, was verdient man als Geschäftsmann, wenn man zum Beispiel Autos vermittelt, also gepanzerte Autos? Also kannst du mal so eine Preisliste sagen, was da so am Anfang des Krieges aufgerufen wurde?
Sagen wir mal, es ist ein wahnsinniges Zickzack und es kommt, ist wie Aktienhandel. Es kommt drauf an, wann man reinspringt. Ein Beispiel aus unserem Bekanntenkreis, sage ich mal, da gab es ein paar Pickups, da war ich nicht dran beteiligt, aber ich weiß, dass die mal für $7,000 gekauft wurden, gebrauchte, mäßig gepanzerte. Und die sind dann hier ein paar Wochen später, als der Krieg losging, für $60,000 weggegangen. Da hatte jemand 20 Stück von, der hat sich eine goldene Nase verdient. Da war ich nicht beteiligt. Aber sagen wir mal, wenn man so einen Auftrag vermittelt und ein Unternehmen zum Beispiel 1-2 Monate Fahrzeuge, Personenschutz und so braucht, das sind so im fünfstelligen Bereich die Provisionen, die man dann für einen Auftrag kriegt. Also ohne, dass man selber die Dinge hat, sondern nur fürs sinnvolle Vermitteln der Dienstleistung. Und wenn man zum Beispiel im richtigen Moment noch ein gepanzertes Fahrzeug über hatte, so ein Landcruiser, was ja so typisch ist, da waren Spannen zwischen 20 und 100.000 Euro drin, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt. Das war ja so innerhalb von einem Monat, war ja die Sicherheitslage hier anders, aber davon reden wir so bei einem Deal sozusagen.
Also wir reden jetzt 2 Jahre zurück vom Februar 22, 24. Februar 22, als der Krieg losging und für viele überraschend Kiew auch angegriffen wurde. Damals waren aber ja die Botschaften und so schon alle evakuiert. Wir Journalisten oder manche Journalisten waren noch hier. Ich erinnere mich auch, dass dann viele nach gepanzerten Fahrzeugen gesucht haben, sofort. Aber warum ist das so ein großes Geschäft? Also man muss doch eigentlich wissen, wo man was herbekommt. Ja? Also aus Polen war ja noch alles möglich einzukaufen, theoretisch.
An sich ja, nur diese gepanzerten Fahrzeuge werden in Manufakturen sozusagen gebaut. Also viele Hersteller panzern nicht selber, sondern zum Beispiel Toyota. Da kauft dann jemand den Wagen, baut den auseinander, baut die Panzerung ein, baut ihn zusammen. Und wir sprechen da bei vielen Unternehmen von einer Größenordnung von 10 bis 50 Fahrzeugen im Jahr, die bauen. Und oft mit 6 Monaten, 12 Monaten Bestellzeit. Oder es gab vor einer Weile einen Auftrag in den Niederlanden, 120 gleiche Fahrzeuge. Die standen hier auch vor der Tür mit so einem göttlichen Schimmer, so komisch lackiert. Die war dann über 4 Jahre abgerufen, diese Bestellung. Und dann kommt auf einmal sowas wie hier. Und dann sagen die Leute, hey, wir brauchen 50 Autos, was halt von einem so einem Hersteller die Jahresproduktion ist. Und nur um mal das Problem zu erklären, mich haben halt ganz viele Menschen gefragt. Und wir haben dann gesagt, na, hier 1-2 gute Gebrauchte findet man jetzt noch, die man sofort haben kann in Deutschland. Dann ging es los mit Frankreich, Spanien. Und wir haben dann letzten Endes zum Beispiel aus den Emiraten für 35.000 Euro pro Fahrzeug die eingeflogen nach Hamburg und dann hier rüber vermittelt, weil das noch so die letzte Gelegenheit war. Das heißt, eigentlich ist es ein Business, was sehr, sehr klein und Nische ist. Und auf einmal waren es statt wenige Fahrzeuge Hunderte. Also viel mehr waren es nicht. Ich schätze mal zwischen 200 und 500. Aber der Markt ist dafür nicht ausgelegt. Und dann explodieren halt Preise.
Von den gepanzerten Fahrzeugen, die du geliefert hast an Kunden, wie viele von denen wurden beschossen? Wie viele Journalisten sind möglicherweise verletzt oder tot? Weißt du etwas darüber?
Bei meinen gab es 0 Probleme. Es waren halt auch nur 3 Stück. Das ist einfach. Aber das Interessante ist, ich kenne 5 Fälle aus 2022, wo gepanzerte Fahrzeuge, also meist Landcruiser, beschädigt wurden und Leute verletzt wurden. Und alle 5, weil ein Reifen geplatzt ist, immer auf der Hinterachse, immer ein nicht gut geeigneter Reifen und immer unerfahrene Fahrer, die die Autos nicht gut gewartet haben. Und noch ein Punkt, ein Fahrer von einer großen Nachrichtenagentur hier hatte eine Halsverletzung und musste eine Halskrause tragen. Nicht mal wegen dem Überschlag, den hat er überstanden, aber weil ein Hammer lose im Fußraum lag und seinen Hals erwischt hat. Also Dinge, die nicht kriegsspezifisch sind für diese Fahrzeuge komischerweise die größte Gefahr. Und nicht nur hier, sondern auch andere Kriegs- und Krisengebiete, mit denen ich zu tun hatte, war unerfahrener Fahrer, Reifendruck nicht kontrolliert, das Hauptproblem.
Würdest du das Fahren, das sagen wir immer, um uns zu beruhigen, wenn wir in Frontgebieten sind, dass doch das Autofahren immer noch gefährlicher ist, als unter Beschuss zu sterben. Also es gibt ja viele Beispiele von Journalisten in Krisengebieten, die bei Autounfällen ums Leben gekommen sind zum Beispiel.
Ja, absolut. Und deswegen auch dieser Mythos, mit einem gepanzerten Fahrzeug passiert dir nichts, wo ich immer denke, nee, Bullshit, du bist das beste Beispiel, als bei euch die Scheibe kaputt ging im Auto. Wäre der Wagen gepanzert gewesen, wärt ihr kein Stück besser rausgekommen, weil niemand getroffen wurde. Also es ist ein bisschen schwierig, aber im Prinzip, den Schutz, den diese gepanzerten Fahrzeuge bieten, der ist viel geringer im Alltag, als man in der Theorie meint. Und ich nehme dich auch tatsächlich ganz oft als ein Beispiel, weil ich sage, solange ich dich kenne, hast du die gleiche schusssichere Weste, wo ich immer denke, oh Gott, ist die alt. Du hast den gleichen Fahrer, aber du hast einen Local-Fahrer, du hast ein Team, was sich kennt und du hast einen Fahrer, der genau weiß, was er tut. Und das ist weit mehr wert als irgendein gemieteter, gepanzerter Wagen mit irgendeinem Contractor.
Ich höre auch von vielen, dass sie sich dann so ein bisschen zu sicher fühlen. Also ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du ja umsteigen in einen, das muss man vielleicht kurz erklären, man kann bis zu Frauen fahren, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man mit der ukrainischen Armee unterwegs ist, steigt man halt häufig in einen Truppentransporter um, ja, der dann eben gepanzert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nie irgendwie gepanzert an der Front unterwegs sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass manche denken, wenn sie in einem gepanzerten Fahrzeug, wo auch immer dann unterwegs sind, ja, also jetzt nicht direkt davon, aber dass sie sich einfach sehr, sehr sicher fühlen damit.
Ja, absolut. Und das ist immer, deswegen muss man in der Schule bei Physik aufpassen. Wir reden von Physik, nicht von einem Zauberspruch, ne? Wir reden davon, dass bestimmte Teile des Fahrzeugs bestimmte physikalische Eigenschaften haben. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist wie mit der schusssicheren Weste. Wenn Leute sagen, ich hätte gerne eine schusssichere Weste, und dann sagt man, okay, willst du auch ein Training haben, wie du Schussverletzungen versorgst? Und sagen, nee, warum? Ich habe ja eine schusssichere Weste. Sagt ja, du glaubst also, dass der auf dich schießt und genau in die Weste zielt und nicht deinen Arm und dein Bein trifft. Das ist so ganz, ganz typisch für dieses, ich habe doch eine schusssichere Weste an, ich bin unsterblich.
Bist du Millionär geworden durch den Beginn des Krieges in der Ukraine?
Nee, aber sagen wir mal, ich möchte mich auch nicht beschweren. Also ich hab gut verdient, wobei das, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich habe kein Problem damit, von Leuten Geld zu nehmen, die viel Geld haben. Also wenn ein Riesen, also hätte jetzt zum Beispiel dein Chef gesagt, hier, ich gebe dir 1 Million für ein Auto, hätte ich gesagt, hey, das ist genau der Preis, den ich gerade aufrufen wollte, ist alles okay. Auf der anderen Seite, weißt du ja selber, hier gibt es genug Leute, die sich's nicht leisten können, also von engagierten Freelancern, die nicht mal eine Weste und einen Helm haben, bis hin zu NGOs und so. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch ohne Ende zum Beispiel schusssichere Westen und Helme an Journalisten, an Westliche auch verschenkt. Wir haben zum Beispiel 2 gepanzerte Rettungswagen besorgt und hier an NGOs verschenkt. Also es ist so, auf der einen Seite verdiene ich gerne gutes Geld mit, aber auf der anderen Seite, wenn man hier ist, sieht man ja auch das Leid und sagt, hey, sozusagen für jeden guten Deal muss man dann aber auch den einen oder anderen Huckepack nehmen, der das Geld eben nicht hat. Nur deswegen bin ich immer froh um Auftraggeber, die quasi den Blankoscheck schreiben und sagt, okay, ich ziehe euch so aus für diesen Deal. Teil davon verballere ich in Baklava und schöne Reisen, aber ein Teil geht auch definitiv immer noch in sinnvolle Sachen.
Was waren das für Leute am Anfang des Krieges, die von euch gepanzerte Fahrzeuge gekauft haben? Und was war es noch, was die Leute gebraucht haben, jetzt neben Schutzwesten, in diesen ersten Wochen des Krieges? Und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Vor allem wirklich gepanzerte Fahrzeuge und halt am liebsten Geländewagen, also Landcruiser und G-Klassen. Zum einen diese ganzen Sicherheitsleute, die hier rumlaufen, die kennen die beiden Wagen in- und auswendig, weil sie die immer fahren und dann wollen sie das, was sie kennen. Sind schön groß, kann man hier gut durch den Schlamm fahren. Das heißt, das war das, was so händeringend gesucht wurde. Ich habe am Ende, ich glaube, 3 Stück nur vermittelt bekommen, weil dann war der Markt leer. Es war unglaublich. Und ohne Ende schusssichere Westen und Helme, also in den Hunderten, auch viel an Medienunternehmen. Also wo man denkt, selbst große Medienkonzerne, sagt ihr wisst doch, dass ihr die jetzt braucht und mit welchem Team ihr kommt. Und zum Teil waren es wohl ganz banale Logistiksachen, dass die halt aus anderen Ländern kamen und einfach nicht die Zeit hatten, eine Woche auf eine Bestellung zu warten und gesagt hat, wer hat jetzt hier was? Also wirklich wie so Kofferraumverkauf fast, also ganz, ganz merkwürdig. Dann natürlich NGOs, also von diesen Überfinanzierten, die sich immer selber eine goldene Nase verdienen, bis hin zu den ganz Kleinen, die wirklich ernsthaft gute Arbeit machen. Dann war eine Weile, dass Generatoren gebraucht wurden, aber von ganz Kleine bis so welche, mit denen man Haus betreiben konnte. Starlinks, also so Satelliteninternet und Verbandsmaterial auch ohne Ende. Also Tourniquets vor allem, also diese Stauverbände, für wenn man eine Schussverletzung hat. Aber auch, dann haben die Leute gesagt, könnt ihr 200 Stück oder so mitbringen. Also nicht ein oder zwei, sondern wirklich in Mengen, die unüblich sind, sagen wir sonst. Das war so, das war auch wirklich nur am Anfang, ich würde sagen 2-3 Monate, wo der Markt wirklich so kaputt war, bis man merkte, dass das langsam wieder in geregelte Bahnen kam.
Jetzt erinnere ich mich an die ersten Wochen des Krieges. Von deutscher Seite war Steffen Schwarzkopf hier für Welt TV. Ich war hier für Bild und Bild TV. Es gab, glaube ich, noch einen Spiegelkollegen, der am Anfang da war. Ansonsten gab es keine deutschen Journalisten hier. Wir hatten, wo wir auch jetzt sind, viele Kollegen von CNN, BBC, französische Kollegen. Jetzt auch nicht unendlich viele, aber sehr, sehr renommierte wie Clarissa Ward und Fred Pleitgen und andere. Und dann erinnere ich mich, eines Tages, es muss so Ende März gewesen sein, fuhrst plötzlich du vor. Und ich dachte, Moment mal, also die ARD, ich glaube auch, ich will jetzt nicht Kollegenbashing betreiben, aber andere Sender waren noch nicht hier und du warst nach uns sozusagen der erste Deutsche, der dann hier reinfuhr. Das war die Zeit, als Kiew gerade verteidigt wurde, also die Russen hatten sich gerade zurückgezogen. Es gab dann das Schlachtfeld um Butscha, wo sich diese grausamen Szenen gezeigt haben. Aber wie kam das? Also du warst in den ersten Wochen, hast du viel logistisch geholfen aus Berlin. Und was hat dich dann dazu geführt, dass du gesagt hast, ich fahre jetzt einfach los aus Deutschland und komm nach Kiew, wo du vorher, glaube ich, noch nie warst, oder?
Jein, ich war interessanterweise Dezember 2021 hier. Und auch in Kramatorsk und habe mit der OSZE Special Monitoring Mission gesprochen, weil ich wollte wissen, kommt ein Krieg oder nicht? Also was meinen die? Und ich dachte, die Leute, die vor Ort wirklich an der Grenze, also an der Kampflinie oder an dieser Waffenstillstandslinie hin und her fahren, die müssten doch einen guten Blick haben. Also die Fahrer, die den ganzen Tag da unterwegs sind. Und das Dichteste, was ich rankam, war halt nach Kramatorsk und mit den Leuten sprechen. Und die haben gesagt, nie im Leben gibt's hier einen Krieg. Garantiert nicht und überhaupt nicht. Das war die einhellige Meinung von oben bis unten in der Organisation. Und da dachte ich, die kennen sich wahrscheinlich aus. Und deswegen hatte ich keine Pläne gemacht. Und als es dann hieß, erst hieß es ja, glaube ich, am 22. geht der Krieg los, dachte ich, ja, okay. Aber ich war halt 3-4 Tage davor in der Ukraine gewesen. Ich hatte keinen Bezug dazu. Und ich war gerade auf dem Weg nach Kurdistan, was ja so mein dickeres Thema oder mein größeres Thema ist. Und dann ging das los. Und wir hatten in Kurdistan halt so ein Lager mit schusssicheren Westen und Helm und so, falls da was passiert. Ich weiß nicht mehr, 6-7 Westen oder so, so für eine Besatzung, wenn einer mit dem Auto rumfährt. Da haben wir gesagt, okay, schmeiße ich mal alles in den Koffer oder in mehrere Koffer, weil das könnte jetzt in der Ukraine gebraucht werden. Weil wenn so eine große Krise losgeht oder so ein Full-Scale-War, dann werden so Sachen schnell knapp. Und dann war ich mir aber nicht sicher. Also ich habe echt deine Berichte jeden Tag geguckt. Und wenn man die Gegend aber selber nicht kennt, dann ist das so schwer zu fassen, zu sagen, ist das unglaublich gefährlich? Ist es ein bisschen gefährlich? Und jemand fragen bringt ja nichts. Es gibt ja nicht die Skala 1 bis 5, wie gefährlich oder, ne? Dann habe ich ein bisschen überlegt. Hab aber gesagt, eigentlich muss ich dahin. Und wie immer, man kann ja erstmal über die Grenze mit den Leuten da sprechen und sich so vortasten. Das geht ja meist ganz gut. Und dann ein Bekannter von mir, der halt auch gepanzerte Fahrzeuge entwickelt, baut und verkauft, der sagte, ey, ich überlege, ich glaube, ich muss in die Ukraine. So, also weil da sind meine Kunden. Und ich habe gesagt, und mich interessiert's einfach. Also so, er sagt, ey, lass losfahren. Ja, und das war so gerade, als die Russen hier drumrum abzogen. Wir waren dann halt erst in Lviv und haben gefragt, Leute, wie ist das? Kann man nach Kiew? Wie genau geht das? Und da war es noch so, dass die Autobahn noch als nicht passierbar galt. Also ab Schitomir ungefähr bis Kiew hieß es, da kann man nicht fahren. Da könnten noch Russen sein oder nicht. Und wir haben echt noch dieses Roadbook bekommen, über welche Dörfer da bei dem Dorf links und bei dem rechts und von da und da nach Kiew reinfahren und so. Und dann durch totalen Zufall haben wir dann auf der Autobahn halt die Soldaten da gefragt, hey, können wir geradeaus die Autobahn weiterfahren oder geht das nicht? Und die sagten halt, ja, könnt ihr schon irgendwie. Und dann sind wir halt durch dieses Trümmerfeld einfach nur gefahren. Das war halt am quasi am Tag, wo dann in der Nacht oder am nächsten Morgen so Butscha so ein Begriff wurde. Also als sich das so formte, das war auch so bizarr, weil dann hier im Hotel halt, als wir ankamen, das so anfing mit, ey, das ist doch da der Vorort und wer war da? Und ich musste es erstmal googeln, so, weil wo liegt das? Und dann gesehen, wir sind dran vorbeigefahren. Und was mich da auch gewundert hatte, also ich meine, weiß ja selber, rechts, links, oben, unten, es sah überall so aus. Und dieser eine Ort ist aus meiner Sicht wie zufällig dann der Berühmte geworden, obwohl es ja nicht an der Ortsgrenze endete, die Gräueltaten. Also so, das fand ich, also finde ich auch immer so komisch, wie so einzelne Orte dann den Namen prägen und der Nachbarort, wo es vielleicht auch so war, nicht. Ja, genau. Und das war eigentlich so dieses Wissen wollen, was passiert neben der Headline, weil die großen Stories, die kriegt man ja in der Zeitung mit. Ich habe mir immer gedacht, das ist doch 5%, die es in die Headline schaffen, also nicht aus Böswilligkeit, sondern so Aufmerksamkeitsökonomie. Du sagst ja nicht, hey, heute habe ich 3 Katzen gesehen, das ist die Bild-Headline. So, nee, das ist nicht der Punkt, sondern Butscha wurde entdeckt. Und dann dachte ich halt hin und früh hin, weil der Informationsfluss ja, wenn man früh in so Gebieten ist, extrem gut ist und die Leute tratschen und sind offen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich war, glaube ich, sozusagen am letzten Tag da, wo man noch zu den Frühen gehörte, die da waren, als noch nicht ganz klar war, wie die Lage wird. Und die Leute, die 3-4 Tage später hier ankamen, wurden anders wahrgenommen, hatte ich das Gefühl. Also, dass mir noch so der Bonus gegeben wurde, ich kam rüber, als es noch so gerade eben ein bisschen wackelig war. Und die dann aber 3 Tage später kamen, das waren jetzt mal böse gesagt so die Absahner, die nachher kommen, wenn die Lage besser ist. Also und das hatte ich auch ein paar Mal erlebt, dass man wirklich auch über Monate oder Jahre einen ganz anderen Zugang zu Informationen hat, je nachdem, welches Vertrauenslevel man so hat, wie früh man angekommen ist. Und dass man einfach auch am Ende mehr weiß, was man dann eben auch in Büchern, Artikeln, Ausstellungen erzählen kann. Und das war so eine Kombination daraus, dass ich einfach das Gefühl hatte, jetzt, wenn ich jetzt nicht fahre, dann kann ich auch einfach Zeitung lesen.
Was hast du gesehen seitdem? Und du hast es angesprochen, bestimmte Dinge kommen in den Medien nicht vor oder weniger vor, weil der Fokus woanders liegt. Ich glaube, bei Butscha, muss ich sagen, war es insofern schon etwas Außergewöhnliches, weil es in den Nachbarorten zwar Gräueltaten gab, aber nicht so umfassende und so sichtbare, weil in Butscha es ja eine Straße war, wo man Dutzende Zivilisten gesehen hat, die dort ja hingerichtet wurden und wo es auch sehr, sehr viele Belege dafür gab. Ich glaube, in der Intensität, zumindest in den dann auch wieder befreiten Gebieten, habe ich es nicht gesehen. Da habe ich zwar viele Foltergefängnisse und so weiter gesehen, wie auch zum Beispiel in der Region Kharkiv und woanders. Aber gerade zu Beginn des Krieges wurde Butscha dann zum Symbol der russischen Gräueltaten und ich würde auch sagen, zu Recht. Aber abseits davon, was gab es dann, was du seitdem gesehen hast in der Ukraine, mit deinen Augen, die vielleicht jetzt nicht wie ein klassischer Journalist sind oder du eben nicht als klassischer Reporter unterwegs bist, sondern ein Mix aus jemandem, der darüber nachdenkt, wie könnte der Krieg in 20 Jahren im Museum aussehen oder auch in weniger Jahren, der Autos organisiert hat, der andere Menschen hier unterstützt. Was waren so Momente und auch Dinge, die du gesehen hast, jetzt nicht nur zu Beginn des Krieges, sondern in den letzten 2 Jahren, die dich besonders beeindruckt haben?
Ich denke vor allem diese Resilienz der Ukraine, also dass es Leid gibt, unglaublich unbeschreibbares Leid, das ist ja traurigerweise, was man erwartet auf verschiedenen schlimmen Ebenen. Aber zum Beispiel in Afghanistan oder in Kurdistan, ich meine, in Kurdistan gab es ja auch viel Resilienz, aber ich hatte das Gefühl, dass der Wiederaufbau hier zum einen unglaublich schnell war. Also du wirst dich erinnern, die Brücke von hier nach Lviv quasi vor Kiew, die war gesprengt oder zerbombt worden. Und dann haben sie halt diese Durchfahrt durch den Fluss gemacht. Und ich glaube, 4 Wochen später war die erste Stahlbehelfsbrücke da und Monate später eine Betonbrücke mit 4 Spuren, wo ich dachte, wie unglaublich ist das? Ich dachte, ich kann noch in 5 Jahren mit einer guten Kamera kommen und diese kaputte Brücke fotografieren, so wie halt in Afghanistan. So, diesen Tank hat mein Uropa schon abgeschossen und der liegt hier immer noch. Oder das fand ich irre. Und letztes Jahr schon war in Kharkiv eine Museumskonferenz, wo die eingeladen haben, wo besprochen wurde oder wo so diskutiert wurde, wie könnte man das hier darstellen, wenn der Krieg vorbei ist. Und die hat mich eingeladen im Kharkiv Palace, das Hotel, was jetzt nach Weihnachten bombardiert wurde. Nur wo ich auch dachte, so eine Konferenz an der Stelle, während noch die Raketen runterkommen. Also am Abend der Konferenz waren dann S-300-Angriffe, also diese die ballistische Raketen. Und wo ich dachte, also einfach das zu machen, das fand ich so irre. Also einfach zu sagen, wir machen das. Wir haben hier eine Konferenz, ist uns doch egal, wenn Russland Krieg will. Und dann auch so diese ganzen bizarren Stories, die ich immer sofort aufschreiben muss, weil ich sie sonst vergesse, mit denen man nachher was erzählen kann.
Eine Frage zu dieser Konferenz, dieser Museumskonferenz. Was haben die da besprochen? Also was waren die Dinge, wo sie sagen, so muss das mal ausgestellt werden? Weil man weiß ja auch noch nicht, wie es ausgeht, oder?
Also es gab ganz verschiedene Ansätze, das fand ich auch spannend. Da waren Leute von einem Buch- und Literaturmuseum, Leute von Militärmuseen, also auch nicht, dass man gesagt hat, nur die kleine Runde und Kunstmuseen, also alle so 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und sozusagen ein Knackpunkt oder einer, der so länger besprochen wurde, weil im Prinzip ist man sich einig, man müsste und wie, nämlich soll man Schäden erhalten, damit man sie noch sieht, oder soll man sie beseitigen, damit es weitergeht? Und da wurde ich sozusagen gefragt als Externer, weil die gesagt haben, hey, bei dir ist kein Nachbar im Nachbarhaus gestorben, du hast einen anderen Blick drauf. Und ich hatte halt gesagt, man muss sowas an manchen Stellen erhalten, weil Menschen können sich diese Zerstörung nicht vorstellen auf einem Foto oder auf einem, ja, oder was auch immer man macht. Ich habe gesagt, eine Sache wäre wirklich so ein zerstörtes Hochhaus, dass man das sehen kann, weil, also ich meine, du weißt das selber, wie das wirkt, wenn man das sieht mit diesen Wänden offen.
Es gibt zum Beispiel in Belgrad das zerstörte Hochhaus, ne? Oder das wo die Luftschläge.
Genau. Und ich hatte gesagt, zum Beispiel vielleicht sowas wie Bachmut komplett erhalten, oder das heißt erhalten, also dieses Trümmerfeld an Stellen, wo es geht, weil wenn man wirklich durchläuft und sieht noch ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus, also das ist ganz anders. Und das Gegenargument sozusagen war halt, zumindest bei den einzelnen Hochhäusern, da wohnen Nachbarn, die gucken die ganze Zeit auf das Haus, in dem sie ihre Freunde verloren haben. Sagt klar, das ist genauso dieses Spannungsfeld, was ja auch verständlich ist. Und solche Diskussionen, denke ich, aber es ist gut, wenn man die jetzt führt und auch sagt, was gibt's für Möglichkeiten, damit man dann nicht am Ende eine jahrelange Diskussion sich überlegen muss. Und das fand ich ganz spannend. Und dann eben so Sachen, ich wurde dann gefragt, was ich hier denn mitnehme an Artefakten. Und ich habe gesagt, eigentlich sammle ich alles, was ich in die Finger bekomme erstmal, weil man kann jetzt kaum sagen, was später interessant ist. Und es gibt zwei Beispiele, die ich so prägend fand, weil es nicht das ist, was die Leute erwarten. Du brauchst nicht 100 Handgranaten, das interessiert keinen oder so, ne? Sondern das eine ist ein Stofftier von einem Radpanzer von Wok von der Tankstelle, und die hatten ein Crowdfunding, also du tankst dein Auto und die sagen, hey, und willst du noch für unseren Radpanzer spenden? Wir machen Crowdfunding. Ich denke, das ist so bizarr, dass du ein Stofftier von einem Radpanzer an der Tankstelle kaufst, um den Tankstellenpanzer zu finanzieren. Daran kann man diesen ganzen Crowdfunding-Kram erklären, der ja ein eigenes Kapitel ist. Was anderes war, ich war gestern in Jahitne vor Tschernihiv, wo also ein ganzes Dorf von knapp 400 Leuten im Keller einer Schule eingesperrt worden war, einen Monat lang. Und die haben gesagt, sie haben da noch eine Mikrowelle, die hat ein russischer Soldat klauen wollen und hat aber dem Besitzer gesagt, er soll ihm den Code geben, und der hat nicht verstanden, was er meint. Und der Soldat sagte, na, das ist doch ein Safe. Ich will den Code für diesen Safe. Was ist da drin? Und die mussten ihm erklären, was eine Mikrowelle ist, weil er das noch nie gesehen hatte. Dachte, auch daran kann man so viel erklären. So, ja, die kommen nicht aus denen. Das sind keine Raketenwissenschaftler, die russischen Soldaten, die eine Mikrowelle klauen, ne? Sondern eben arme Hansel aus armen, ungebildeten Gegenden in Russland. Nur da dachte ich, wenn man dann eben später mal so eine Mikrowelle da stehen hat und sagt, ey, jemand dachte, das ist ein Safe, das fängt so die Aufmerksamkeit von einem durchschnittlich normalen Menschen erstmal, dass man sagt, hä, jetzt will ich wissen, warum, wie kann man so blöd sein, ne? So Dinge in der Art sind dann für mich interessant, so Alltagssachen oder so bizarre Sachen, um die Leute erstmal ranzuholen und dann eben das Thema in Tiefe zu erklären.
Apropos Aufmerksamkeit, du hast dann auch nach deinem Besuch in Kiew eine sehr öffentliche Aktion gemacht, nämlich du hast es geschafft, einen zerschossenen russischen Panzer von der Ukraine bis vor die russische Botschaft zu bringen, was die Russen, glaube ich, besonders wütend gemacht hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, beziehungsweise wie hast du diesen Panzer aus der Ukraine nach Deutschland gebracht?
Das ist überraschend kurz gewesen, der ukrainische Teil, und überraschend lang der deutsche. Also, ich war ja hier in einem Hotel in Kiew, wo vor der Tür zerschossene russische Panzer standen und dachte, das sollte man in Berlin machen, aber nicht ich, weil ich bin faul. Und habe dann gesagt, jemand sollte mal. Und dann war meine Idee, ich frage die Botschaft, die ukrainische Botschaft in Berlin, wie man sowas machen könnte, weil ich gehe von aus, das geht nicht einfach. Und dann kann ich mein Leben lang sagen, ich habe es versucht. Ich habe auch versucht, MiG-29 zu kaufen und an die Ukraine zu liefern. Hat auch nicht geklappt, aber ich habe es versucht. Dann habe ich der Botschaft geschrieben, hey, ich habe die Panzerausstellung gesehen. Ich würde sowas gerne vor die russische Botschaft in Berlin stellen. Mit wem kann ich sprechen? In weniger als 10 Minuten kam eine Antwort mit, hallo, ich bin hier die Kulturattaché und hier ist die Nummer von Juri vom Verteidigungsministerium in der Ukraine. Der kann das machen. Ich dachte so, oh fuck, so, it's on. So, jetzt muss ich liefern. Und Juri sagte dann, ja, so richtig kennt er sich damit auch nicht aus, weil es hat noch nie eine Privatperson gefragt, ey, kann ich einen Panzer abholen? Aber sie finden die Idee echt gut. Und dann mussten wir so ein bisschen ausklamüsern, wie ist der rechtliche Rahmen? Also weil die Ukraine darf ja auch nicht einfach einen Panzer exportieren und dann wurde es von Museum zu Museum ausgeliehen. Also das Militärhistorische Museum der Ukraine musste es sozusagen in seinem Bestand buchen und rüber. Es waren so Formalia, die haben gesagt, das kriegen wir alles hin, das ist kein Ding. Und dann dachte ich, das wird der schwierige Teil. Das war total trivial, auch Logistik. So, ich habe gesagt, wie können wir den rüber transportieren? Ah, wir haben einen Panzerschlepper, alles gut, wir helfen dir. Und interessanterweise war dann in Berlin das große Problem. Wir haben 6 Monate lang gegen den Bezirk Mitte einen Rechtsstreit führen müssen, weil die alles versucht haben, um zu verhindern, dass wir diese Aktion machen. Mit den bescheuertsten Argumenten. Also es ist hanebüchen nur ein Highlight, wo man als Berliner nur drüber lachen kann. Dass Radfahrer so abgelenkt sein könnten, dass sie sich erschrecken und vom Fahrrad fallen. Ich dachte, du weißt, wie sehr Radfahrer dem Berliner Straßenverkehr am Herzen liegen, ne? Dass man jetzt auf einmal die rauskramen muss. Ja, aber Ende vom Lied war nach echt sozusagen einem Tag mit den Ukrainern alles klar machen und 6 Monate in Deutschland prozessieren, stand er am 24.02.2023, also ein Jahr nach der Invasion, vor der russischen Botschaft mit dem Lauf auf das Büro vom SFB, ja.
Wie haben die Russen reagiert? Hattest du Sorge, dass die irgendwie dich verfolgen würden oder sagen würden, Mensch, schauen wir mal im Bunkermuseum vorbei?
Ich glaube, das Gute ist, ich erhalte seit mehr als 10 Jahren Morddrohungen in den Hunderten inzwischen. Also bis hin zu, dass ich unter Schutz stand und dass wir irgendwie Polizei vor dem Museum stehen hatten und so. Und ich glaube, dadurch ist eine gewisse Routine da. Aber eigentlich haben die nie formal reagiert. Also ich habe nie irgendetwas von ihnen offiziell gehört oder gesehen. Aber ja, man weiß nicht, wie nachtragend die sind oder ob da nicht einer von den Spinnern, der gar nicht offiziell zu Russland gehört, aber der schlechte Laune hat, irgendwie mal kommt. Aber ich denke mal, das ist Lebensrisiko, also das ist der Spaß wert.
Und der Panzer stand dann aber nur einen Tag oder so da, ne? Warum?
Ja, wir haben nur eine Genehmigung für 14 Tage bekommen und dann gab's, also die ganze Story ist unendlich lang, aber das Ergebnis war, dass wir ihn nur 3 Tage aufstellen konnten, weil während er schon verladen und auf dem Weg war, uns doch nicht erlaubt wurde, ihn abzuladen mit einem Kran unter irgendwelchen vorgeschobenen Gründen. Und die Idee war wohl, dass die Aktion dann nicht stattfinden kann, weil wir nicht abladen dürfen. Und wir haben dann einfach den Hänger quer auf die Straße gestellt und gesagt, tada. Und jetzt holt ein Abschlepper, der 60 Tonnen schleppen kann, wenn er Bock hat. Weil dieser Tieflader aber wieder gebraucht wurde 3 Tage später, um Baugeräte in die Ukraine zu fahren, war das der limitierende Faktor. Er sagt, egal, es war an dem Tag da. So, das war sozusagen das Zeichen und alles danach war dann nicht mehr ganz so schlimm.
Enno, zum Abschluss, du warst jetzt mehrere Male hier in der Ukraine. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, die ich sonst immer beantworten muss. Egal, wo ich bin, in Deutschland oder, gut, hier reden eh alle drüber, aber wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
Jahre. Also ich meine, im Prinzip geht er 10 Jahre und 2 halt auf der ganzen Skala. Ich glaube, das dauert noch Jahre, weil alle großen Kriege, da gab es dauernd die Headlines, jetzt ist fast vorbei und fast geschafft. Und ich verstehe auch, dass man das positiv sehen will und dass man immer was Positives findet. Aber ich meine, am Ende, der Krieg hier ist, denke ich, erst vorbei, wenn Putin tot ist, weil um ihn dreht sich's. Also zumindest vermute ich, dass danach keiner an seine Stelle in der Form tritt. Und davor, selbst wenn es jetzt irgendwas gibt, dass sie sich zurückziehen, glaube ich nicht, dass die Sache in dem Sinne vorbei ist. Dann kommen die wieder. Also ich könnte es nicht mal genau sagen, ich würde sagen Jahre und wenn Putin tot ist, gibt es erst die Chance, dass es wirklich vorbei ist.
Und für dich als Enno der Geschäftsmann, Was denkst du, wird auf der Welt der nächste Hotspot sein, wo du dann deine gepanzerten, oder nicht deine, aber die vermittelten gepanzerten Autos vermittelst? Taiwan ist wahrscheinlich ein bisschen weit, ne? Die brauchen auch wahrscheinlich eher weniger gepanzerte Wagen. Kurdistan bist du viel, in dem Gebiet gibt's ja auch immer wieder Raketen zumindest, also was den Iran und den Irak angeht. Aber siehst du auf der Welt etwas, was so köchelt, dass du sagen würdest, da werde ich das nächste Mal hinfahren, oder bleibt es die Ukraine?
Ich befürchte die Ukraine und ebenso das, was drumherum passieren könnte. Moldau zum Beispiel, da weiß man, also nicht jetzt akut mit Transnistrien, aber das wäre eine Sache, wo Putin nochmal was machen könnte. Oder also Nicht-EU-Staaten in Europa. Das wäre so meine Sorge, dass Putin irgendeinen Nebenschauplatz versucht aufzumachen nochmal. Aber ich würde so sozusagen in der Nähe der Ukraine mich aufhalten, weil ich glaube, das hier wird über die nächsten Jahre der große Punkt sein. Doch das mit Taiwan, es mag sein, dass mir das dann in einem Jahr um die Ohren gehauen wird, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Xi Jinping so blöd ist, seine eigentlich ganz gute Position auf der Welt derzeit dadurch zu gefährden, dass er Taiwan angreift, wo er nichts richtig von hat oder nichts, keinen großen Erfolg hat.
Wie wird es in der Ukraine in dem Sinne weitergehen für dich jetzt, was die Museumsfindung angeht? Also ab wann sagst du, ich habe genügend Teile gefunden hier, die so spannend sind, dass ich es in Berlin ausstelle, oder ist das ein stetiger Prozess?
Ich denke immer, wenn wir die Party in Simferopol haben auf der Krim, wenn wir da abends stehen mit Cocktails, dann sage ich so, und jetzt ist Feierabend und jetzt fahre ich nach Berlin, setze mich mit dem Kurator Wieland Giebel zusammen und wir planen die Ausstellung, weil jetzt ist die Nummer durch. Aber ich glaube, vorher ist es ein stetiger Prozess.
Was wäre dein absolutes Lieblingsstück, wenn du dir aussuchen dürftest, schon jetzt, was du gerne in dem Museum hättest?
Es wäre logistisch schwierig, aber die Antonov 225, also das größte Flugzeug der Welt, ich glaube, das ist so das Symbol. Rostomel Flughafen, das größte Flugzeug, zerstört, da ging's los, das ist ein Riesensymbol. Das wäre aus meiner Sicht so der Dreh- und Angelpunkt für die Ukraine-Ausstellung, die den Krieg erklärt.
Herzlichen Dank, Enno Lenze, für all die Insights, und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wünsche dir viel Gesundheit, dass du hier gut durchkommst in der Ukraine und auch in all den anderen Orten, wo du dich aufhältst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wem diese Folge gefallen hat, der lässt bitte mal ein Like da, beziehungsweise abonniert uns auf all den Kanälen, wo es geht. Denn das ist wichtig, weil immer dann, wenn ich so ein bisschen polarisierende Folgen mache, mit zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder Ralf Stegner, dann wird hier alles geflutet mit Negativkommentaren von denjenigen, die, ich sag's mal vorsichtig, der Ukraine keinen Sieg wünschen. Also bitte liken und bewerten und abonnieren, damit unser, wie sagt man, Algorithmus nicht kaputt geht, oder? Auf jeden Fall vielen Dank.